In der Predigt heute, im Predigttext heute, führt uns der Weg nicht nur von dem Kind in der Krippe zum König am Kreuz, sondern der Blick geht noch viel weiter. Der Predigttext für heute ist aus der Offenbarung, aus dem Buch der Offenbarung, die Johannes gesehen hat. Und ich lese uns aus dem Kapitel 7 die Verse 9 bis 15. Johannes schreibt: Danach sah ich eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Mit lauter Stimme riefen sie: Der Sieg gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Alle Engel standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten und um die vier mächtigen Gestalten. Sie warfen sich vor dem Thron zu Boden, beteten Gott an und sprachen: Das ist gewiss. Preis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke gehören unserem Gott für alle Ewigkeit. Amen. Einer der Ältesten fragte mich: Wer sind diese Menschen in weißen Kleidern? Woher kommen sie? Ich antwortete: Ich weiß es nicht, Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir: Diese Menschen haben die große Verfolgung durchgestanden. Sie haben ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen. Ein ungewöhnlicher Text an einem Weihnachtstag. Aber doch, und ich habe es auch mal so überschrieben: Was kommt nach Weihnachten? Oder anders gesagt, wie geht Weihnachten eigentlich weiter? Sicherlich, Weihnachten, morgen ist es so vom Kalender her zu Ende. 2 oder 3 Tage Weihnachten liegt dann wieder hinter uns. Und da ist doch die interessante Frage, ja, wie geht eigentlich Weihnachten weiter? Was kommt nach Weihnachten? Vielleicht haben wir in den nächsten Tagen noch den Tannenbaum im Wohnzimmer weiterhin stehen. Auch die Weihnachtskrippe mag noch eine Zeit lang aufgestellt bleiben. Aber irgendwann ist auch diese Zeit dann zu Ende. Irgendwann wird der Weihnachtsbaum abgeholt und die Weihnachtskrippe wieder weggepackt. Die Frage bleibt: Wie ist es eigentlich nach Weihnachten, nach dem ersten Weihnachten, weitergegangen? Weihnachten ist ja nicht einfach ein Fest, das ohne Zusammenhang in der Weltgeschichte steht. Weihnachten, um es ganz groß zu sagen, zielt auf die Erfüllung eines einzigartigen Plans. Gottes Planes mit der Welt. Und genau davon berichtet Johannes hier, genau darauf richtet er unseren Blick. Johannes, einer aus dem Zwölferkreis Jesu, beschreibt hier quasi das große Finale einer göttlichen Inszenierung. Alles ist viel größer, viel aufwendiger, viel bombastischer. Meinen ersten Punkt habe ich überschrieben: Von einigen wenigen Krippenfiguren hin zum riesigen Völkermeer. Vers 9 hieß es: Danach sah ich eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Und es heißt dann weiter: Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Schauen wir zurück auf die Krippe. Ja, dann sind es, wenn man hier vorne hinschaut, ganz wenige Menschen, die den Weg zur Krippe gefunden haben. Maria und Josef, sicherlich einige Hirten, Dann kamen die Sterndeuter von weiter her, aber doch eine überschaubare Gruppe. Und ich denke, das geht uns allen so, dass so sieht unsere Weihnachtskrippe auch zu Hause aus. Und nun richtet Johannes unseren Blick auf das Finale. Und da sind es eben nicht nur einige wenige, die da um die Krippe herum stehen, sondern plötzlich sind es unzählige Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Ich habe so ein Bild vor Augen gehabt, als ich das so gelesen habe, und ich habe uns auch dieses Bild einmal mitgebracht. Das war noch einmal die Eröffnungsfeier bei den Olympischen Spielen in Peking gewesen. Das ist so ein Moment, wo wir das vielleicht so aus der Geschichte her kennen, dass plötzlich die Nationen der Welt, die Völker der Welt, die Sprachen der Welt versammelt sind. Und so ähnlich muss es wohl Johannes gesehen haben, obwohl es dann heißt, das war eine unzählbare Schar an Menschen gewesen. Aber das hat er vor Augen. Das ist das große Ziel, dass sich nicht nur ein paar Menschen zur Krippe hin begeben, sondern ein riesiges, ein unübersehbares, unzählbares Völkermeer sich bei Jesus, bei dem Lamm Gottes, wie es bei Johannes heißt, einfinden. Und damit erfahren wir auch gleich, wie es denn nach Weihnachten weitergegangen ist und wie es nach Weihnachten auch heute noch immer wieder weitergehen soll. Wie kann es dazu kommen überhaupt, dass die Völker sich versammeln in dieser Schau des Johannes? Nun, Jesus gab seinen 12 Jüngern den Auftrag, die Weihnachts- und dann auch die Osterbotschaft bis an die Ende der Erde zu bringen. Und offensichtlich haben die 12 Jünger diesen Auftrag befolgt. Ein Auftrag, der immer noch Gültigkeit besitzt. Jesus hat es gesagt, Matthäus 28, 19 ist es nachzulesen. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Wie geht Weihnachten weiter? Wie geht's morgen weiter? Wie kann Weihnachten unter uns weitergehen? Es geht da weiter, wo wir uns wie die Jünger rufen lassen, diesen Auftrag auszuführen, so wie die Jünger Jesu Menschenfischer geworden sind, selbst zu Menschenfischern zu werden. Vielleicht auch so gesagt, Weihnachten geht da weiter, wo auch wir die Völker dieser Welt in den Blick nehmen. Die Welt, so wie sie eben Gott im Blick hat, und wie Gott sie uns auch anvertraut hat. Wie gesagt, am Anfang waren es nur eine Handvoll Hirten, die sich am Stall von Bethlehem einfanden. Am Ende sehnt sich Gott danach, dass alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen vor ihm versammelt sind. Ein zweiter Punkt: vom Anbeten der Weisen zur Anbetung der Völker- und Engelwelt. Johannes schreibt ja, mit lauter Stimme riefen sie, der Sieg gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Was tun die Völkerscharen? Johannes beschreibt es. Er schreibt, sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Und dann riefen sie Gott und dem Lamm zu. Was tun die Engelscharen, die auch dort versammelt waren? Von ihnen schreibt er, alle Engel standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten und um die vier mächtigen Gestalten. Sie warfen sich vor dem Thron zu Boden, beteten Gott an und sprachen, das ist gewiss, Preis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke gehören unserem Gott für alle Ewigkeit. Amen. Von der Weihnachtskrippe her, da sind es die Weisen aus dem Morgenland. Die dürfen an keiner Krippe fehlen. Sie sind es, die niederknien vor dem Kind und anbeten. Und dann schwenkt sozusagen Johannes wiederum den Blick von der Krippe hin auf dieses wunderbare Bild. Am Ende aller Zeiten, da sind es die Völkerscharen, da sind es die Engelscharen, die vor dem Thron Gottes und dem Lamm sich niederwerfen und dass ja, Gott und Jesus Christus anbeten. Ich habe noch einmal ein Bild mitgebracht aus einem Stadion, einem Sportstadion. Da werden die Fahnen geschwungen. Das ist auch ein Stück weit ein Bild, was mir immer wieder vor Augen steht, wenn es darum geht, ja, wie ehren wir Gott, wie beten wir Gott an? Vielleicht ein Bild, was uns immer wieder auch ermutigen kann. Aber auch die Frage letztlich stellt, die ich mit dazu notiert habe, woran du dein Herz hängst. Das ist dein Gott, sagt Luther. Matthäus hatte geschrieben von den Sterndeutern, als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm zu Boden und ehrten es als König. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Sterndeuter sind die Ersten gewesen, die sich vor dem neugeborenen König der Juden niedergeworfen haben. Sie haben ihn geehrt, indem sie ihre Schätze zu Jesus gebracht haben. Bei Luther ist es wirklich so übersetzt, sie beteten an. In der guten Nachricht heißt es, sie ehrten ihn als König. Beides aber beschreibt das, was auch Johannes vor Augen hat in seiner Schau. Eine Einladung an die irdischen und an die himmlischen Wesen, an die irdische und himmlische Welt, ist diesen Sterndeutern aus der ersten heiligen Nacht gleich zu tun. Jesus zu ehren, ihn anzubeten und ihm unsere Schätze zu bringen. Luther hat im großen Katechismus zum ersten Gebot gesagt, wir alle beten irgendetwas oder auch irgendwen an. In den Stadien mag es manchmal so aussehen, als ob man bestimmte Idole anbetet und verehrt. Es mag Geld oder Gut sein oder was auch immer. Und da hat Luther in diesem Zusammenhang gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Und darum auch die Frage an uns alle, woran hängt unser Herz? Was kommt nach Weihnachten? Haben wir Jesus vor Augen? Haben wir noch das Kind in der Krippe vor Augen? Haben wir den König am Kreuz vor Augen? Haben wir den Thron Gottes vor Augen, so wie ihn Johannes vor Augen hatte? Weihnachten ruft uns in die Anbetung. Und Weihnachten fragt auch nach unserem Geschenk für den neugeborenen König. Weihnachten fordert uns auf, Jesus als König unseres Lebens zu ehren. Und Weihnachten geht da weiter, wo wir Jesus folgen, ihm dienen und ihm vom Herzen vertrauen. Noch ein letzter Punkt, von der Krippe zum Kreuz. In Vers 14 schreibt Johannes dann, da sagte er, das war der Älteste zu mir, diese Menschen haben die große Verfolgung durchgestanden. Sie haben ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Johannes sieht eine versammelte Völkerwelt und das Erstaunliche ist, dass sie alle dort in weißen Gewändern stehen. Und diese weißen Gewänder, die sind Ausdruck ihrer Unschuld. Schon im Kapitel 5 hieß es in der Offenbarung, da sah ich direkt vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und vom Kreis der Ältesten, ein Lamm stehen. Es sah aus, als ob es geschlachtet wäre. Weihnachten geht da weiter, wo unser Blick sich von der Krippe wegbewegt, hin zum Kreuz bewegt. Dieser Weg wird uns nicht erspart. Dieser Weg ist Jesus nicht erspart geblieben. Er ist nicht quasi von der Krippe auf einen Thron gestiegen. Nein, er ist von der Krippe ans Kreuz gestiegen. Die Krippe sieht so friedlich aus. Aber so friedlich ist es nicht gewesen. Das Kind in der Krippe wurde ein König, aber nicht im herkömmlichen Sinne. Bei Johannes, da ist es weder Kind in der Krippe, noch ist es ein König auf dem Thron. Bei Johannes ist es ein Lamm. Ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Das Lamm ist eben dieses sprichwörtliche Unschuldslamm. Und doch ist es kein Unschuldslamm geblieben, sondern hat eben die Schuld der Welt mit seinem Leben bezahlt. Darum der Blickwechsel von der Krippe zum Kreuz. Wir singen nachher noch aus unserem Gesangbuch unter der Nummer 41, Jauchzet ihr Himmel, ein Lied von Gerhard Terstegen. Und da heißt es, Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd, alles anbetet und schweiget. Terstegen hat es schon zusammen gesehen, die Krippe und das Kreuz. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd, alles anbetet und schweiget. Johannes bekommt vom Ältesten erklärt, diese Menschen haben die große Verfolgung durchgestanden, sie haben ihre Kleider im Blut, sie haben ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen. Weihnachten ist eine Einladung. Eine Einladung, die auch über die Weihnachtstage hinausreicht. Nämlich Gott hier auf der Erde zu begegnen. Und an diesem Gott zu folgen, von der Krippe ans Kreuz. Und nur wer diesen Weg mitgeht, der wird auch in dem Lamm den entdecken, der die Schuld auch seines Lebens getragen hat. Die Welt wird nicht anders heil werden, die Welt wird nicht anders froh werden über die Weihnachtsbotschaft, wenn sie nicht in dem Kind in der Krippe auch den König am Kreuz erkennt, wenn sie diesen Weg vom Krippenkind mitgeht zum gekreuzigten König und dort erkennt, dass da der eine blutet, der die Schuld auch meines Lebens auf sich genommen hat. Gott ist kein weltfremder Gott geblieben. Das ist die Weihnachtsbotschaft, sondern Gott tritt ein in meine Welt, in die Welt meiner Schuld, in die Welt meines Versagens, in die Welt meiner Versäumnisse. Und die Einladung, sie steht, komm und wasche deine Kleider, mache sie weiß im Blut des Lammes. Paul Gerhardt hat gedichtet, du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden. Ich habe noch einmal ein Bild mitgebracht, bring ihm dein Versagen. Das gilt für die, ja, die einfach um ihr Versagen wissen. Man kann das Bild auch anders sehen. Sei bereit, denen, die versagt haben, zu helfen. Sei bereit, den Christusdienst zu tun, den Christus getan hat. Wir wollen auch im kommenden Jahr wieder Menschen einladen, in unserer Gemeinde diesen Weg vom Kind in der Krippe zum König am Kreuz mitzugehen. Wir tun das, indem wir einladen, eben, ich hatte es ganz am Anfang erwähnt, zum Glaubenskurs, Tor zur Bibel oder auch zu dem Kurs Stufen des Lebens, später im Jahr dann oder mit vielen anderen Veranstaltungen. Wir glauben, dass nur bei Jesus das Heil zu finden ist. Und darum bitten wir immer wieder, schenk ihm, schenk Jesus dein Leben, dann schenkt er dir Hoffnung. Er schenkt Heilung. Und er schenkt zuletzt, davon weiß Johannes zu berichten, Herrlichkeit. Schenk ihm deine schmutzigen Kleider und er schenkt dir ein weißes Kleid. Weihnachten bleibt nur dann nicht einfach ein Datum in der Weltgeschichte, wenn wir es wagen, mit Johannes den Blick zu wechseln. Den Blick zu wechseln vom Kind in der Krippe bis dahin, dass wir sehen, Gott auf dem Thron und das Lamm, das geschlachtet wurde. Dann ist Weihnachten nicht einfach nur irgendein Datum in der Geschichte, sondern dann wird es unser Geburtsdatum, mein und dein Geburtsdatum. Und dann beginnt mit Weihnachten eben ein neues Leben, ein Leben mit und für Jesus Christus. Amen.